Alles ist scheiße so. Es geht mir richtig auf den Geist einfach.
Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich
Also
willkommen
Grammo.
zum 17. Pancast von drpeng.de Pop und Geist. Heute reden wir über X-Men, Days of Future Past, geben dann ein Serienupdate und reden überhaupt über Serien, die wir gucken und aufgehört haben zu gucken und auch über vergangene Serien aus dem Pancast. Und am Ende gibt es natürlich endlich den Film des Monats mal wieder. Und ich bin natürlich Dr. Schwarz und rede wie immer mit Dr. Egg,
Hallo.
Dr. Snips
Hallo.
und Dr. Loco.
Hallo.
Und wir fangen an mit X-Men Days of Future Past, der auf Deutsch X-Men Zukunft ist Vergangenheit heißt. Da hat sich echt jemand, glaube ich, einen ziemlich schwierigen Job gehabt, da das zu übersetzen. Ist euch klar, was das heißen soll erstmal von Anfang an? Days of
Nee,
Future Past?
absolut nee.
Weil eigentlich müsste es ja Days of the Future Past sein, damit es Tage einer vergangenen Zukunft sind. Man könnte auch sagen, Tage der Zukunft vergangen.
Oder früher war alles besser,
Ja.
je nachdem, wenn man in der Vergangenheit zurückgereist ist, um die Zukunft zu verändern, die für eine bessere Vergangenheit sorgt.
Also ich hätte den mit
Aber krieg das mal auf den Poster, ey.
Ja, eben. Na, aber dann würde es wenigstens jeder verstehen. Also ich verstehe es absolut
Tage
nicht.
einer zukünftigen Vergangenheit. Boom. Ja,
X-Men,
aber
es waren
jetzt.
bessere Zeiten, es waren einfachere Zeiten.
Es waren die
X-Men,
wilden
früher war
70er.
alles besser.
Der Film ist
Ja, eben.
von Bryan Singer und der hat eine relativ seltsame Filmografie, muss man mal sagen. Der hat damals die üblichen Verdächtigen gemacht, tatsächlich, und ist damit
Was?
auch so ziemlich bekannt geworden. Ja, und dann X-Men
Okay.
1 und 2, dann Superman Returns, dann Operation Valkyrie, dieser Tom Cruise Stauffenberg-Film,
Ah,
dann
okay.
Jack and the Giants, was, glaube ich, wirklich der Tiefpunkt seiner Filmografie sein muss, obwohl ich den nicht gesehen habe, aber da kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass da
Ja, auch nicht.
viel hinter ist.
Hat den irgendwer gesehen eigentlich bis heute?
Nö. Nee.
Niemand auf der
Nee,
Welt, glaube
ne?
ich. Halt.
Ja.
Nee, ich glaube halt auch
Und
nicht, ne?
hat
Deswegen
jetzt
frage ich auch.
X-Men Days of Future Past gemacht und macht auch das Sequel zu diesem Film, X-Men Apocalypse, kommt 2016 in die Kinos, ist schon angekündigt.
Ich kann es kaum
Der
erwarten.
Und wir haben dann ein ziemliches Star-Aufgebot in dem Film an Schauspielern, und das wird ja auch vielen bewusst sein, die X-Men-Filme kennen, aber Patrick Stewart, Ian McKellen, Michael Fassbender, James McAvoy, Ellen Page, Jennifer Lawrence, Hugh Jackman, Halle Berry, und die Liste geht noch viel weiter. Also die haben sehr viele sehr bekannte Schauspieler da drin. Und der Film ist der siebte Film im X-Men-Universum, wenn ich richtig gezählt habe. Und
Jo,
zwar gibt es die
stimmt.
drei X-Men-Filme, dann gibt es Wolverine Origins, dann gibt es The Wolverine, heißt der, glaube ich.
Jo.
Und
Ja.
dann gibt es First Class, das war quasi ein Reboot der X-Men. Und jetzt gibt es Days of Future Past. Und der Film, ich freue mich ja schon sehr auf die Diskussion, weil Dr. Eck den richtig abhaten wird. Aber was ich jetzt schon mal dazu sagen muss, ist, dass der Film was macht, was wir, glaube ich, fast noch nie im Kino gesehen haben. Und das ist, dass es
Auf ein gesamtes Franchise zu scheißen.
Genau. Außer vielleicht in Star Trek Treffen der Generationen, wo auch Patrick Stewart mitspielt,
Ja,
wo sich quasi in
sehr
einem
richtig.
Franchise ja zwei aufgebaute Zeitstränge, also quasi das Reboot und die originale Trilogie treffen in einem Film. Und es funktioniert laut den Machern und
Oh.
laut Bryan Singer folgendermaßen. Der Film ist nämlich ein Sequel zu zwei Filmen. X-Men First Class war der X-Men-Film von 2011. Und da haben wir quasi gesehen, wie Professor X und Magneto diese Akademie gründen und wie überhaupt die X-Men geboren werden. Der andere Film, zu dem es ein Sequel ist, ist X-Men The Last Stand, und das ist quasi die alte X-Men-Trilogie. Und wie das jetzt verbunden wird, ist so, dass wir uns in einer dystopischen Zukunft befinden, in der die Sentinels, das sind riesige Kampfroboter, versuchen, alle Mutanten auszurotten. Alle Mutanten? Nein, ein kleines Mutantendorf, das sich um Ellen Page geschart hat, die Kitty Pryde, was für ein beschissener Name, oder Shadow Cat, was ein bisschen coolerer Name ist, heißt. Und sie hat quasi die Fähigkeit, jemanden in die Vergangenheit zu schicken. Und zwar
Ja,
so,
auf
dass.
einmal.
Durch Hand
Genau,
auflegen.
sie legt quasi Hand auf. Sie kann auch durch Wände gehen übrigens, aber sie hat noch so eine andere Fähigkeit, die damit nichts zu tun hat, aber
Wenn sie
zwei
sauer ist,
ist besser.
wahrscheinlich geht sie die Wände hoch.
Zwei ist besser als eine. Sie kann jemanden in sein altes Ich in die Vergangenheit schicken. Der kann die Zeit verändern, und dann ist die Realität tatsächlich so verändert, wie der das gemacht hat. Er kann sich daran erinnern, alle anderen aber nicht. Und im Film wird das mit Wolverine gemacht. Und zwar wird der in die 70er geschickt, weil laut der Logik des Films es so ist, dass diese Kampfroboter erst gebaut werden konnten, als die Mutantin Mystique gefangen genommen wurde von einer bösen Organisation, deren Kopf Peter Dinklage ist, den wir als Tyrion aus Game of Thrones kennen. Und quasi es dreht sich um dieses Event, ja, um den Punkt, an dem Mystique gefangen genommen worden ist und Wolverine soll versuchen, das zu verhindern und natürlich nicht alleine, sondern mit den alten X-Men aus der Vergangenheit und das versuchen sie dann eben.
Ja, also das klingt ja nach einer, das klingt ja nach einer spicy Mischung auf jeden
Fall. Das ist eine sehr, sehr, sehr wirre Geschichte, muss man sagen, oder man muss quasi sehr viel akzeptieren in diesem Film und quasi abkaufen, damit man so on board ist mit der Story. Aber jetzt habe ich viel geredet, sagt doch mal entweder eure Eindrücke oder redet über ein anderes Thema. Nee, sagen wir auch Eindrücke.
Also, ja, also ich finde, wenn ich dränge mich vor. Relativer Nonsense, die Story an sich, viele Plotholes. Und obwohl man zu einem gewissen Grad so unsinnige oder unlogische Elemente einfach erwartet und die natürlich auch akzeptiert und das auch nicht so schlimm ist in so einer Art Film, treibt es ja damit doch ziemlich auf die Spitze, finde ich. Und was die Story meiner Meinung nach relativ schwach macht, ist, dass so an ziemlich allen kritischen Punkt ist, sich der Film einfach unglaublich leicht macht. Und dann musst du halt eine Erklärung hinnehmen, die vielleicht nicht wirklich viel Sinn macht. Andererseits muss ich sagen, wenn der Film geil war, fand ich ihn richtig geil. Also so manche Kampfszenen fand ich wirklich echt fett. Also ich sag nur Magneto-Szenen. Magneto war irgendwie immer schon der Coolste. Wie er mit einem kompletten Football-Stadion angeflogen kommt. Ja. Die Slow-Mo-Szene im Pentagon und auch die allererste Kampfszene gegen die Sentinels fand ich cool gemacht, wie die ihre Fähigkeiten alle kombinieren mit Portalen und irgendwelchen Waffen und was auch immer. Die Comic-Release-Szenen fand ich alle gut, allerdings ist ein schlechtes Zeichen, wenn die besser sind als der eigentliche Film, vielleicht. also insgesamt, meine Meinung, kein besonders toller Film, aber ich finde, er hat seine Berechtigung im X-Men-Universum, wenn man die Regeln akzeptiert. Ja, soweit. Mhm.
Vielleicht bevor Dr. Egg mit seiner, weiß ich, seinen atomaren Sprengkopf auspackt, werde ich da noch ganz kurz schnell was sagen und mich dann verkrümeln aus der Schneise der Verwüstung. also ich war erstmal, es ist mein erster X-Men-Film, also war auch ein bisschen aufregend für mich, sag ich mal so. Ne? Und,
du hast keinen der anderen.
Weil ich nee, oh, doch, das Wolverine, aber der zählt ja nicht.
Das ist hart, das zu schlucken dann alles.
Ne? Nee, aber das hat mich, und zwar aus dem folgenden Grund, dass ich die Ästhetik von den X-Men schon immer völlig war absolut nie meins. Also was sie für Klamotten hatten, das war für mich immer, also wie das halt die ganze Optik hatte für mich immer was von einer schlechten Rave-Party. hat mir einfach nicht gefallen und wirklich einfach nur wegen dieser Oberflächlichkeiten habe ich mir gesagt, ne, ohne mich. Hab's ja jetzt trotzdem geguckt. Fand's auch ganz cool, auch wenn es mir genau so, also genau durch das alles bestätigt hat. Also meine ganzen Vorurteile haben sich bestätigt. Diese ersten 20 Minuten am Anfang Kostüme, Pfui Teufel, sag ich da mal, als Hobby-Modezar. ja, ansonsten im Prinzip das alles, was Dr. Snips gesagt hat.
Bitte? Ist klar, dass es kein Kostümfilm ist, oder?
Na, ja, aber deswegen interessiert es mich ja auch nicht. Ansonsten war es natürlich ein ganz cooler Superheldenfilm. Also im Prinzip muss ich jetzt auch nicht wiederholen, was Dr. Snips gesagt hat, weil all das kann ich so unterschreiben. Hatte seine, also actionmäßig seine wirklich guten Momente, sah cool aus, 3D ging mir auf den Kranz, ganz konkret in dem Film sehr doll, das ist aber nur vielleicht eine Randnotiz, ansonsten ein Film, den man sich auf jeden Fall mal angucken kann, aber jetzt, was man so lesen kann im Internet, irgendwie wow, was für ein Plot und irgendwie mal zum Mitdenken und hier muss man wirklich mal hingucken, absolut nicht, das ist schon auch genauso Popcorn-Kino wie alle anderen Superheldenfilme auch, außer The Dark Knight natürlich, so, bitte.
Ja, wo fange ich an? Also erstmal so zu den guten Sachen des Films, da stimme ich auch Dr. Snips zu. So, es gab ein paar Szenen, die haben richtig gut funktioniert und so. Die Special Effects waren alle ganz gut und so. Und visuell hat das funktioniert. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn man wie Dr. Loco keinen anderen X-Men-Film gesehen hat, dann kommt man damit vielleicht noch ein bisschen klar. Aber dieser Film, meiner Meinung nach, scheißt sehr komplett auf jeden anderen X-Men-Film, den es gibt. Es fängt schon mal damit an, dass eigentlich in X-Men The Last Stand zum Beispiel Professor Xavier quasi stirbt.
Genau, dann, aber das ist dann, irgendwie so, habe ich nur mir sagen lassen, dass er in der After-Credits-Scene wieder lebt, weil er im Körper seines Zwillingsbruders seinen Verstand hinein gewarpt hat.
Ja gut, okay. Na gut, dann nehme ich das zurück. Das macht natürlich Sinn. So. Also erstmal geht es schon damit los, dass so dieses... halt diese gesamte Story, in die wir uns da reinbegeben, ist halt einfach so in der Manier, das ist so, weil es eben so ist. So, aber wir haben auf einmal die völlig krasse, dystopische Zukunft am Start, wo total alles ist scheiße so, und aber am Ende von X-Men 3 war eigentlich auch alles cool so. Also da zeichnet sich nichts ab, dass es irgendwie richtig krass abgefahren ist. Und dann wird uns damit geteilt, dass in den 70er Jahren auf einmal diese Kampfroboter gebaut wurden, so die es vorher noch nie gegeben hat, zumindest nicht in der Filmreihe. So diese Sentinels sind auf einmal super krass am Start, und das ist 70er Jahre. Und früher war, oder normalerweise ist es bei den X-Men-Filmen immer so gewesen, dass so das, was sie so an technologischen Neuheiten hatte, das war immer relativ nah. So dann, ich glaube, bei X-Men 2 oder 1 haben sie so eine 3D-Map, und das ist so das Neueste, was sie haben. So, und jetzt sind da auf einmal die krassesten Cyber-Kampfroboter am Start, die richtig abgehen. Genau, das ist schon mal erstmal das. Dann für mich auch, also Kitty Pryde von Ellen Page gespielt, kann durch Wände gehen, das wissen wir von einmal, und dann kann sie jetzt auf einmal auch Leute in der Vergangenheit zurückschicken. Das wird auch einfach so, das ist jetzt halt so, damit müssen wir halt irgendwie klarkommen. Und dann kommen wir halt, so dieses ganze Zeitreisekonzept geht mir richtig auf den Geist einfach. Weil es so nicht funktioniert. Das ist einfach scheiße, sowas zu machen. Du kannst keinen Zeitreisefilm machen, wo alles einfach dann so funktioniert wie geplant. Weil du in dem Moment, wo du eine Zeitreise hast, also einen Menschen, der in der Zeit zurückgehen kann und da was verändert, und dann wirkt sich das auf die Zukunft aus und das funktioniert ohne negative Side-Effects, sag ich mal, dann hast du eine unendlich mächtige Waffe einfach. Also es macht, du kannst im Grunde genommen, kannst du kein Sequel mehr machen, du kannst keinen X-Men-Film mehr machen, in dem das nicht auch dann geht. Und genau das ist nämlich auch das Problem. Dann kommt 2016 X-Men Apocalypse aus, der spielt dann wieder in den 80ern, und damit machst du komplett X-Men 1, 2 und 3 sind einfach nie passiert.
Ja.
Und da scheißt du einfach komplett drauf.
Ich glaube, das war so auch das Gefühl oder der Gedanke, den ich hatte, als ich aus dem Kino gekommen bin, dass ich mir dachte, okay, das haben sie jetzt eingeführt, damit man das Franchise noch unendlich weiterführen kann. Hab dann aber gegoogelt und gesehen, dass es aber diesen Comic Days of Future Past, den gab es schon in den 80ern tatsächlich. Also das war jetzt auch keine Erfindung von Hollywood.
Das Problem ist so, folgendes so. Und ich finde, das löst der Film gar nicht so schlecht. Und das ist zum Beispiel was auch Star Trek gemacht hat beim Reboot. Da haben die auch quasi eine neue Storylinie durch eine Zeitreise gemacht, sodass du quasi die alten Charaktere hast, Spock und so weiter, aber die jetzt in einer neuen Zeitlinie sind, die nicht so ist wie in der Serie, und du greifst damit quasi so das Franchise ab, aber kannst eine neue Geschichte erzählen mit den gleichen Charakteren. Und das Problem ist ja, wenn du so viele Leute hast und so viele Charaktere und die Schauspieler sind nicht mehr die jüngsten bei den alten X-Men-Filmen, musst du ja irgendwie versuchen, diese Sachen aus den Comics in die Filme reinzubringen. Und das Ding ist, und das, du hast natürlich recht, dass der sehr, sehr kongruent ist da zu den anderen Filmen. Das Problem ist nur, in Comics passiert es die ganze Zeit. Also jeder Comic wurde ja 85 Mal gerebootet. Da gibt es Spectacular Spider-Man, Amazing Spider-Man, Spider-Man 2199 und all so ein Quatsch. Und das in Comics wird das Multiverse, glaube ich, genannt, dieses Konzept, dass man immer wieder das neu machen kann und die Geschichten neu erzählen kann. Und es gibt halt quasi diese Geschichte, wo sie, also das basiert auf einem Comic und die wird jetzt verfilmt. Und du hast recht, dass da Lücken sind und dass der nicht ganz Sinn macht in Verbindung mit den anderen Filmen. Aber was ich sagen muss, ist, dass ich finde den Film nicht schlecht, muss ich sagen. Ich finde, es ist kein perfekter Film, es ist nicht der beste Superheldenfilm, das ist natürlich The Dark Knight. Aber ich finde, der macht vieles, vieles richtig, was andere Superheldenfilme nicht gut machen. Woran er mich am meisten erinnert, ist wie bei so einer Superhelden-Cartoon-Serie, als wäre das so eine Doppel- oder Trippel-Folge. Also als wäre das, und so war es ja wahrscheinlich auch so ein extra Band einfach, der jetzt diese Geschichte mal erzählen will. Und einmal finde ich einmal super cool, dass du quasi es schaffst, so zwei Welten aufeinandertreffen zu lassen. Ich finde es ein bisschen schade, dass nur Logan eigentlich in der Vergangenheit zurückreist. Also ich hätte gedacht, ich hätte eigentlich gewollt, dass die alle halt zusammenkommen. Mir wäre es scheißegal, wie die Zeitreise da funktioniert. Ich finde, einmal will ich noch kurz zur Zeitreise sagen, ich finde das Konzept, wie der Film das macht, nicht so dumm, weil dadurch eben so halb pseudomäßig erklärt wird, okay, nur der eine geht zurück und wenn sich ändert, dann ist es halt so, aber dadurch hast du nicht so dieses riesige Zeitreise-Paradoxon, um das sich zu filmen. Also der muss halt da rumschiffen, schafft es einigermaßen so, dass man es abkaufen kann, finde ich. Aber was ich sehr gut an dem Film finde und was ich hasse an Superheldenfilmen, ist, dass mir und auch bei Reboots immer die scheiß Origin-Story erzählt werden muss. Und mir geht es auf den Sack. Mir geht es auf den Sack, dass ich einen Film sehe, wie zum Beispiel auch so, selbst bei Iron Man 3 ist es so, der ja schon der dritte Teil in dieser Reihe ist, plus Avengers gab es auch noch, ja. Also der dritte, vierte Film quasi, in dem ich Iron Man sehe, dass ich ewig einfach nur Robert Downey Jr. zugucke und am Ende ist eine coole Szene, wo ein Superbösewicht kommt und dann wird gekämpft. Und ich finde, in diesem Film ist es so, und das finde ich richtig geil, mir wird nicht erklärt, wer irgendwer ist. Wir sind in der Zukunft, es kommt ein Flugzeug, Professor X kommt raus, Wolverine kommt raus, Storm kommt raus, da wird mir nicht gesagt, wer die sind. Das wird vom Zuschauer erwartet, dass man das weiß. Und das finde ich ganz angenehm, weil deswegen habe ich zum Beispiel auch diese Spider-Man-Reboots nicht geguckt, weil mich das ein Scheiß interessiert, schon wieder zu sehen, wie Peter Parker von der Spinne gebissen wird. Weil ich habe halt diese Serie früher die ganze Zeit gesuchtet als Kind und da gab es halt richtig viel so Mashups. Und deswegen mag ich gerne halt Superheldenfilme, wo einfach mir eine coole Geschichte in diesem Universum mit ganz vielen Charakteren, die ich schon kenne, erzählt wird.
Ich finde, ja, aber da habe ich genau den Kritikpunkt, es geht halt los und Professor Xavier und Magneto kommen zusammen aus dem Flugzeug raus, die beide irgendwann früher mal ihre Powers verloren haben und es wird nichts erklärt, irgendwelche Leute haben einfach neue, also es wird davon ausgegangen, dass wir die Charaktere kennen, aber alles vergessen haben, was jemals mit diesen Charakteren passiert ist.
So. Weiß ich halt nicht, ob es wirklich so ist. Also dafür kenne ich die Comics nicht gut genug.
Die Comics tatsächlich kenne ich auch nicht so. Ich würde das aber auch nicht gleichsetzen, weil es immer so war, dass, ja, beziehungsweise gut, dann, wenn sie so diese Multiverse-Sache machen sollen, dann warum versuchen sie es dann verzweifelt an X-Men 3 und so ein bisschen First Class anzuknüpfen? Dann sollen sie einfach sagen, okay, das ist jetzt halt einfach dann ein anderer Zeitstrang oder so. Ich fand, das hat überhaupt nicht geklappt. Und auch mit der Zeitreise, ich meine, selbst in den abgesteckten Rahmen, den die da für ihre Zeitreise haben, der ja sehr weitläufig ist, machen sie ja trotzdem auch noch Fehler damit. So, also, dass dann auf einmal der junge Professor Xavier in die Vergangenheit von Wolverine guckt und sich dann mit dem alten Professor Xavier unterhält, das macht auf keiner Dinge Sinn. Ja. Also das ist keine Erinnerung von Wolverine.
Naja, man könnte es vielleicht einfach nur erklären, dass er halt in den Gedanken von Wolverine halt in den Kopf reingehen kann und der andere kann das auch und darüber können sie halt quasi zwischen den Zeiten kommunizieren. Ich habe das auch nicht abgekauft, ich fand das auch schon. Also da muss ich echt...
Ja, das ist ungefähr so, finde ich, wenn am Ende eines Films der Superheld nicht stirbt, weil seine Liebste ihn auf die Stirn küsst. So, das ist ungefähr
so. Wir waren einfach viel zu viele halt so kleine oder mittelgroße so Plotholes einfach drin, wo halt einfach irgendwas passiert, was einfach keinen Sinn macht. Ich habe da ein paar Mal von aufgeschrieben. Genau, zum Beispiel einmal gibt es die Szene, da will Eric, also der junge Magneto, will Mystique töten, weil er denkt, das ist das Richtige und trifft sie nicht richtig. Der Typ, der sonst Metall auf 700.000 Kilometer Umkreis perfekt manipulieren kann, verfehlt Mystique mit einer Kugel, trifft sie nur am Bein. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Bullshit. So, dann, sowas nervt mich.
Du bist aber auch ein Kurin-Kacke,
Alter. Das finde ich aber auch so Kurin-Kacke, weil ich meine, sie fällt aus einem Fenster raus und er kann sie nicht sehen.
Dann muss er sie halt schneller ab. Also er hat sie ja später auch nochmal da. Dann kann er auf einmal diese Sentinels, okay, da macht er dann so Metall rein, damit er die bewegen kann, verstehe ich. Aber auf einmal kann er den gehorchen, die seinen Befehlen. Und er sagt, sowas muss man einfach dann lassen, finde ich. Also das ist doch scheiße, das macht keinen Sinn.
Ja, aber das sagen sich halt Filmemacher, das wäre halt cool und dann machen sie es halt. Da kann man sich dann drüber streiten, muss das sein?
Ja, keine Ahnung. Und dann war es auch noch halt so dazu, so die, was ich auch, was am Anfang und dann am Ende halt so ist, so dieses Ding, was ich ein Trope auf jeden Fall sagen würde, dass halt so man sieht, wie die Leute halt auf den Sack kriegen und dann, war nur ein Traum, beziehungsweise eine andere Zukunft, So, sind doch wieder alle am Start, finde ich auch kacke, zumal endlich Storm stirbt, worauf ich seit dem ersten X-Men-Film warte. Und dann ist sie auch wieder am Start. Dann ist auf einmal Jean Grey wieder am Start, der einzige Stufe 5-Mutant, den es gibt, das hat ja auch dann Konsequenz wieder. Der Mann mit den Tabasco-Augen macht seinen Comeback. Also was soll das?
Ja, okay. Also Dr. Egg hat einige offene Rechnungen mit den X-Men.
Was ich dann würde mal interessieren, muss ich sagen, was Dr. Schwarz meint, was der Film so gut gemacht hat als Actionfilm. Weil ich finde, der ist auf jeden Fall in ein paar Fallen getappt, in denen viele Action-Blockbuster-Filme tappen. Also erstmal die wir schon ein bisschen angesprochen haben, wenn Charaktere in einem Film was sagen, dann ist das so, der Zuschauer nimmt das hin. Finde ich, ist so ein bisschen immer so ein Action-Blockbuster-Ding, was mir nicht so gut gefällt. Dann finde ich wieder extrem, extrem langer Mittelteil.
Ja.
Oder?
Ja.
Würde dem mir da nicht zustimmen, wieder so richtig viele belanglose Szenen, und da, wo wir gerade auch schon geredet haben, wie ich das genannt habe, den 15-minütigen Kurzfilm, wie Professor Xavier seine Hoffnung zurückerlangt, indem er in der Zukunft nach vorne reist. Das fand ich halt auch echt so, das ist so ein typisches Action-Blockbuster-Ding. Wir machen halt, bevor es zum finalen Showdown kommt, hauen wir euch noch eine Kelle Grütze um die Ohren. Und dann noch die alte Falle, finde ich, die wir auch schon so ein bisschen angesprochen haben, dass halt, du erschaffst dir ein Universum, in dem Superkräfte existieren, schaffst es aber nicht so richtig, die so zu balancen, sondern manches ist halt viel, viel stärker als anderes. Das ist zum Beispiel in Heroes, war das ja der Untergang von Heroes, dass irgendwann alle zu stark waren, also die Fernsehserie. In Harry Potter auch zum Beispiel, in dem Harry Potter-Universum, abgesehen davon, dass er auch in der Zeit gereist wird, gibt's da halt, da gibt's einen Zauberspruch, mit dem kannst du Leute temporär lähmen, falls sie den nicht abblocken. Und es gibt halt einen Zauberspruch, mit dem kannst du Typen einfach umbringen und er kann ihn nicht abblocken. Ja, also diese Unterschiede in was, wie machtvoll Sachen sind. Und so ist es halt auch in X-Men. Also ein X-Men hat halt eine lange Zunge und ein X-Men kann die Vergangenheit verändern. Das passt halt nicht zusammen, finde ich. Also das so, also Dr. Schwarz, was meinst du denn, was der Film halt im Vergleich zu anderen Actionfilmen extrem gut macht?
Was ich, als Actionfilm muss ich fast sagen, ich fand die Action-Szenen sehr gut. Was ich nicht mochte, ist, das dass stimmt, wir ja. keinen, obwohl ich das manchmal bemängel bei anderen Filmen, dass wir keinen krassen super Bösewicht haben und der Konflikt eigentlich wieder nur zwischen Magneto und Professor X am Ende ausgetragen wird, die eigentlich am Anfang am selben Strang ziehen. Das hat mir ein bisschen gestört. Also mich hat ein bisschen gestört quasi, dass die Charaktere etabliert werden und dann habe ich nicht immer verstanden, was jetzt wieder deren Motivation ist und vor allem Magnetos Motivation. Was ich aber
das habe ich mich auch gefragt.
Ist, was ich irgendwie gut finde, ist einmal Folgendes, allein am X-Men-Universum. Ich finde, dass das X-Men-Universum Superheldenkräfte und Superhelden eigentlich am sinnigsten in der Realwelt verortet. Das sind nämlich Menschen, die werden mit speziellen Fähigkeiten geboren und die Welt reagiert auf diese Menschen quasi und schafft dadurch auch immer so ein bisschen so eine Aussage zu treffen, vielleicht über Fremdenfeindlichkeit oder Menschen,
ja, du hast noch diesen Social Commentary genau, so einen
sozialen irgendwie so Kommentar bisschen, ne? Schafft irgendwie X-Men zu bringen und ich finde, bei anderen Filmen ist es immer so, okay, gibt es halt einen, irgendwie Spider-Man, der ist krass und dann muss es halt einen anderen geben, der super heftig ist und die kloppen sich dann und aber irgendwie scheint die Welt davon nicht so richtig betroffen zu sein. Das finde ich bei X-Men cool und was ich halt finde, was der Film nicht als Actionfilm cool macht, aber ich mag irgendwie, dass wir da so viele Charaktere haben. Ich finde, die Leute spielen ihre Charaktere mit der nötigen Schwere und Ernsthaftigkeit, muss ich sagen. Also ich finde, das sind alles gute Schauspieler und ich mag auch super gerne den Konflikt zwischen Professor X und Magneto. Ich finde, das ist irgendwie eine coole Sache und ich finde diese cheesy Szene zum Beispiel, die war echt scheiße und halt auf eine Art schlecht gemacht und sah zu kitschig aus. Aber ich mochte das eigentlich, dass quasi Professor X ja diese ganzen Stimmen hört und daran so ein bisschen zugrunde geht an dieser Superkraft und dass quasi das Reinlassen, also die Akzeptanz des Leids von anderen Menschen, dass du dadurch erst als Charakter selber wachsen kannst, dass gleichzeitig Magneto halt immer behandelt wird wie ein Mensch irgendwie dritter Klasse und deswegen sagt, wir müssen jetzt das Ruder rumreißen, denn die Menschen werden uns sonst umbringen. Ich finde, dass X-Men so starke Motive hat, starke Persönlichkeiten, die haben alle so einen Plan, die haben alle so ihr eigenes Päckchen zu tragen von früher. Wolverine, an dem wurde mal experimentiert, irgendwie an Mystique auch. Es gibt so eine zwischen irgendwie Iceman und Anna Paquin, gibt es so eine Liebesgeschichte, aber sie kann niemanden anfassen, irgendwie ohne ihn umzubringen und sowas. Und ich finde irgendwie, ich mag das gerne, wenn mir bei Superheldenfilmen einmal viele Helden gegeben werden und ich irgendwie die ganze Zeit was zu sehen habe und geil, der kann irgendwie das und der kann die Zeit verlangsamen und der hat irgendwie coole Klingen und jetzt wird das Wetter irgendwie kaputt gemacht. Das finde ich irgendwie geil, da bin ich drin. Ich finde, der Film hat aber trotzdem so zu wenig Action. Also ich fand, der war, genau wie du sagst, im Mittelteil, ja, irgendwie ein bisschen zu lang. Und diese ganzen Plotholes, also ich verstehe das, was Dr. Egg sagt, auf jeden Fall. Ich fand aber, ich habe da irgendwie so viel dann doch irgendwie gezeigt bekommen, dass mich die nicht so rausgerissen haben, wie zum Beispiel bei The Dark Knight Rises. Ist ganz, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin eigentlich auch der Verfechter davon, dass die Story richtig gut durchdacht sein muss und Plotholes super nerven. Aber bei dem Film konnte ich irgendwie vieles akzeptieren und ich mochte halt nicht so richtig, dass am Ende irgendwie, ja, dann durch so eine ethische Entscheidung auf eine Art halt eben alles gut wird. Eine einzige Sache, die ich kurz auf jeden Fall ansprechen möchte, ist ein Problem, das der Film nicht bespricht, aber ich super interessant finde, ist, und das ist jetzt wirklich ein Spoiler des Endes, also hier muss ich auch nochmal markieren, am Ende ist ja alles gut. Ja. Ne? Und das Ding ist ja, dass die Zeitreise so funktioniert, dass Logan sich nur als einziger erinnern kann. Also er hat jetzt, er hat quasi eine neue Zukunft geschafft, kann sich aber nur an den Krieg erinnern und nicht an dieses neue Ich, in dem er lebt.
Das macht eigentlich auch überhaupt keinen Sinn. Ja.
Das macht in deren Universum macht so ein bisschen Sinn, aber dadurch hat man ja jemanden getötet und das ist der Logan, der eben tatsächlich in dieser Welt gelebt hat und da wirklich Lehrer an dieser Schule war. Weil er wacht ja auf und dann sagt Professor X zu ihm so, ah, jetzt bist du da quasi, der richtige Logan. Aber ja, die Person, die da vorher unterrichtet hat und sowas, ja, der ein ganz anderer Mensch war, ja, den hat man eigentlich auf dem Gewissen. Das finde ich eigentlich ein ganz geiles
Ich glaube, mit dem haben die dann einfach ein halbes Jahr nicht mehr geredet oder so.
Ja, aber das meinte ich halt auch so ein bisschen, einfach, dass, dass wenn du halt eine Zeitreise in deiner Geschichte hast, das ist halt einfach an sich schon mal zu 99% paradox. Und das wird in diesem Film halt einfach, ja, nicht irgendwie angesprochen. Und so ist es, das ist dann halt einfach so. Und ja, okay, so, dass er sich nicht mehr daran erinnert, bis er da ins Bett gegangen ist und dann auf einmal aufwacht, aber jetzt der Zukunfts-, Vergangenheit, Zukunfts-Wolverine ist. So, das, ja.
Ist das nicht der Film? Ja,
ich muss sagen, also, ich würde gleich mal zu.
Also, ich möchte aber auch nochmal jetzt mal ganz kurz mal wieder auch nochmal was sagen, bevor ihr jetzt euch sonst wo verzettelt. Genau, ich hab, sag du es zu Ende, ich habe noch ein Plus. Und dann bin
ich. Ich wollte nur sagen, was der Film schon, ich hätte noch mehr Action gebraucht, aber was der schon irgendwie geschafft hat, ist was, was ich halt oft bemängel bei so Sachen wie Godzilla oder sowas. Ich weiß auch nicht. Also ich war diesmal irgendwie
also jetzt
drin und habe viele coole Charaktere und Sachen gezeigt bekommen, die ich irgendwie alle mochte. Ich fand die Leute alle cool und irgendwie, ich hatte da so ein gutes Kinoerlebnis und das fand ich irgendwie cool. Das müssen irgendwie Superheldenfilme machen, finde ich. Und das kann dann auch überkandidiert und dumm sein bei dieser Art von Film und deswegen fand ich den gut.
Ja, ganz kurz. Was du ja gesagt hattest, du findest, dass die Charaktere und die Schauspieler das gut hingekriegt haben, auch so dieses individuelle Leid oder dieses Päckchen, was ihr da mit sich rumschleppt, auch aufzuzeigen. Und das finde ich halt auch. Und gerade für mich, manch einer sagt vielleicht, dass er es nicht so nachempfinden kann. Ich finde aber gerade diese Liebesbeziehung zwischen Professor Xavier und halt Raven, finde ich, haben sie, oder Mystique, haben sie eigentlich auch ganz gut dargestellt und aufgegriffen. Und ich konnte das sogar ein bisschen irgendwie mitfühlen. Also mir war das nicht egal. Es gibt Actionfilme, Superheldenfilme, wo mir die Beziehung des Helden oder eines Helden zu einer Frau halt völlig Banane ist und tendenziell eher auf den Kranz geht. War aber da nicht so. Fiel mir einfach auf. Wollte ich noch also, kurz gesagt haben. Für mich ein Plus, an was Tiefe angeht.
Ich finde, also ich würde das auf jeden Fall auch dem... Jetzt höre ich mich doppelt.
Ja, richtig auch.
Geht, müsste wieder gehen.
Achso, ja. Ich würde das auf jeden Fall so diesem X-Men-Universum auch zuschreiben. So. Aber ich finde, gerade das hat der Film auch nicht so gut geschafft, finde ich. Also, aber mir ist auch James McAvoy als der junge Professor Xavier ein bisschen auf den Sack gegangen teilweise, weil er mir dann doch ein bisschen zu weinerlich irgendwie rüberkam. Habe ich ihm nicht ganz abgekauft, aber das, da würde ich euch schon zustimmen. Ich habe so als abschließenden Punkt noch geschrieben, so wenn man schon einen Film macht, wo man die Zukunft quasi verändert und alles neu schreibt, dann doch bitte innovativer als alles Schlechte, was hier passiert, das ist doch nicht passiert. So. Da, ja, ich meine, damit hat man die Möglichkeit, wenn man sagt, okay, wir machen die Zukunft komplett neu, was wirklich Interessantes, Cooles, Neues irgendwie in dieses Franchise zu machen. Und was, zu was sie sich entschieden haben, ist, alle Leute, die jemals gestorben sind, die Guten, sind wieder am Start und irgendwie Friede vor der Eierkuchen. Und das finde ich zu wenig einfach.
Okay.
Alles klar, dann wollen wir zur Bewertungsrunde übergehen.
Ja.
Sehr gern.
6,5 von 10. Oha. 6,5 von mir.
Mhm. Also von mir gibt es im Rahmen von IMDb-Punkten eine 5 von 10.
Okay. Von mir gibt es 7. Und, aber auch nur 7 wegen der Football-Shadow-Szene, in der Magneto landet und ich mir dachte, krass, du Nerd, mit deinem dusseligen Cape hinter dem Platz wart gelandet. Schon stark.
Herrliche Szene, fand ich.
7 Punkte von mir, war super.
Alles klar, dann würde ich sagen. Und zwar, Dr. Loco, du wolltest...
auf jeden Fall.
Du wolltest mal, also wir hatten uns überlegt, weil diese Woche jetzt keine große neue Serie, die wir unendlich interessant fanden, rausgekommen ist, über die wir sprechen wollten, wollten wir mal so ein Update geben, einmal, was mit Serien ist, die wir schon im Pencast besprochen haben. Und was auch so bei uns Serien für uns bedeuten und welche wir gesehen haben und welche wir vor allem nicht weitergeguckt haben. Und Dr. Loco, du wolltest mal ein Update bringen, dass Penny Dreadful doch eine ganz tolle Serie ist.
Also ganz toll, gut, weiß ich nicht. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt die zweite und dritte Folge dann angeguckt. Also ich fing erst mal mit der zweiten an. Ne? Irgendwie des Nachts wollte ich eigentlich schon pennen und irgendwie war es dann aber doch so spannend und irgendwie... fesselnd, dass ich dann auch gleich die dritte noch hinterher geguckt habe und es hat auf jeden Fall es geschafft, sag ich mal, sich in seinem eigenen Genre zu bestätigen als eine Horrorserie mit ein bisschen Drama und ein bisschen Action, aber vor allem eher, also eigentlich viel weniger Action als tatsächlich Horror und wirklich Gruselmomente und Schreckmomente. Also ich war auf jeden Fall an den Bildschirm gefesselt und war richtig positiv überrascht. Ich meine, George Hartnett glänzt nach wie vor nicht, das liegt wahrscheinlich an seiner Rolle. Ja. Aber ansonsten, coole Serie und ich werde sie auf jeden Fall weitergucken. Also möchte ich ein bisschen meine Meinung revidieren von dem Podcast, den wir da vor ein paar Wochen gemacht haben. Cool. gute Serie. Kann man eigentlich sich, kann man auch empfehlen, kann man sich echt angucken.
Welche Serie?
Also, und ich muss auch sagen,
ja. Was musst du
man sollte die ersten drei Folgen zusammengeguckt haben, weil jetzt ist quasi das Team vollständig und jetzt ist es konkret, okay, jetzt geht's los. Sollte man schon okay, gucken.
Cool. Welche Serien, die wir in den Pencasts besprochen haben, habt ihr denn weitergeguckt? Also es gab Halt and Catch Fire, es gab Turn, Louis, aber das war ja natürlich schon später in der Folge, The Years of Living Dangerously. welche haben euch dann also am Ball gehalten? Fargo?
Ja.
Fargo ist die einzige Serie von allen, die ich regelmäßig jede Woche, sobald sie rausgekommen ist, weitergeguckt habe. Ich finde die weiterhin genial, auch wenn sie in der Mitte, so Folge 4, 5, ja, ein bisschen schwächer geworden ist, weil sie einfach die Story zu breit getreten haben und zu wenig neue Sachen passiert sind. Aber dann so zum, ja, so Mid-Season-Finale ging dann wieder, war dann wieder ordentlich die Kacke am Dampfen.
Gut, was los,
und mittlerweile hat die richtig angezogen und ist also super zu gucken. Ich muss tatsächlich sagen, Halt and Catch Fire hätte ich weitergeguckt, ist aber glaube ich noch nicht mal die, oder kommt heute die erste Folge erst regulär raus.
Genau, ja.
Also kann man noch gar nicht weitergeguckt haben, werde ich aber machen.
Werde ich auch
machen. Jeder, der es behauptet, lügt.
Und von allen anderen Serien, also Turn, Penny Dreadful, Years of Living Dangerously, Short Poppies, The Island, habe ich keine, also habe ich nicht weitergeguckt. Fand ich auch.
Oh, Short Poppies habe ich.
Von unwichtig bis beschissen, also diese Serien auf jeden Fall.
Ja. Short Poppies habe ich tatsächlich zu Ende geguckt, komplett.
Ah.
Weil das ging ja auch relativ schnell, sind ja bloß 8 Folgen, 20 Minuten.
Mhm.
Ja, und wie gesagt, erste Folge ist die beste Folge, der Rest, es liegt einfach an den Charakteren, nicht unbedingt an Reese Darby. Ja. Dann eher an seinem Writing, also am Ende ist er doch selber der Gelackmeierte. also würde ich auch nicht weiterempfehlen, ist halt eine völlig harmlose, mittelmäßige Comedy-Serie. Turn habe ich auf jeden Fall auch nicht weitergeguckt.
Ja.
Und Halt and Catch Fire, ich meine, jeder, der den Pencast von letzter Woche gehört hat, kennt meine Meinung dazu. Ja. Also war für mich einfach nicht relevant, sage ich so, hat mich nicht interessiert. Und ich habe an sich da, bin auch, außer jetzt bei Penny Dreadful, auch bei nichts weiterem am Ball geblieben. Außer Shotpost.
Also, ja, Dr. Eck. Ja, Turn war bei mir so, dem habe ich tatsächlich richtig eine Chance gegeben. Da habe ich, glaube ich, die ersten drei oder sogar vier Folgen dann geguckt.
Ja, ich auch.
Aber dann, und dann nicht mal irgendwie so absichtlich, also mich entschieden, aktiv entschieden, das aufzuhören, sondern einfach irgendwie nicht mehr dann geguckt. Also da war einfach irgendwie nicht mehr spannend genug, um sich eine Woche lang dran zu erinnern, dass da eine neue Folge rauskommt.
Genau.
Und ich bereue das auch nicht. So, also ich habe es halt einfach nicht mehr geguckt.
Das war bei mir genauso und das stellt ja so ein bisschen die Frage, warum war das so? Und bei Turn war es so, bei mir, dass ich überhaupt nicht auch nach drei Folgen eigentlich so richtig wusste, was da los ist und wer diese ganzen Charaktere sind und für wen ich da so richtig bin. Also natürlich für die Hauptperson soll man sein, aber mich hat das irgendwie alles quasi von der Story, vom Storystandpunkt irgendwie gar nicht mehr interessiert. Es sah irgendwie sehr gut aus und so sind die Leute da früher wahrscheinlich rumgelaufen und das haben die gemacht und es gab den Kuiper Ring und was nicht alles. Aber ich habe da nach drei Folgen, als ich die vierte angefangen habe, dachte ich mir so, oh nee, eigentlich weiß ich nicht, was los ist. Und da würde ich gerne mal mit euch so drüber reden, welche Serien, also auch andere, ihr aufgehört habt zu gucken, wo ihr mal am Start wart und dann aufgehört habt zu gucken und vielleicht woran das lag.
Ja gut, wir haben, also Dr. Snips und ich haben ja lange immer The League geguckt, so eine amerikanische semi-gescriptete Comedy-Serie und die ist irgendwann tatsächlich einfach richtig schlecht geworden, also war einfach nicht mehr witzig, da müssen irgendwie...
Ja, ich glaube, das war Folge 1 von Staffel 1,
da was einrufen. Aber das haben wir wirklich jede Woche aktiv geguckt und fanden es immer richtig gut und dann haben da irgendwie ein bisschen andere Writer oder so dann am Start gewesen sein. Auf jeden Fall wurde das richtig, richtig, richtig schlecht, sodass wir wirklich, wir haben uns dann noch so durch 2, 3 Folgen durchgequält, in der Hoffnung, dass es nochmal besser wird und das ging dann einfach nicht mehr. Also das war ein Fall, wo tatsächlich einfach das Writing so schlecht wurde.
Ja, das ist die Writer von Rohan.
Ja, genau. Die meine ich.
Ich habe The Walking Dead einfach von heute auf morgen aufgehört. Ungefähr auch genauso wie How I Met Your Mother. Das sind jetzt die beiden Serien, die mir einfallen, die ich wirklich aufgehört habe. Weil ich und Big Bang Theory würde ich da auch mit einklammern. Die fand ich irgendwann mal gut. Und früher war es auch so, da habe ich wirklich noch viel mehr Serien geguckt. Aber dann habe ich von heute auf morgen einfach diese Serien nicht mehr angefasst.
Und warum?
Weil ich einfach das Interesse verloren habe. Und weil ich auch gemerkt habe vielleicht, dass sie einfach schlechter geworden sind oder einfach zu sehr immer dasselbe waren oder sich einfach irgendwann ausgelutscht waren oder einfach mein Interesse nicht mehr wecken konnten. Also Serien ging von jede Woche neue Folge geguckt, auch am Tag, an dem sie rauskommt, zu 4 Wochen lang, nach ein paar Monaten gemerkt, ach so, die Serie gibt's ja noch, ich gucke sie nicht mehr, muss ich aber auch nicht nachholen. House of Cards, die Kevin Spacey-Serie, habe ich die erste Staffel an einem Wochenende durchgeguckt, also 10 Stunden innerhalb von 48 Stunden vielleicht. Und von der zweiten Staffel habe ich die erste Folge gesehen und sie dann nie wieder weitergeguckt, weil es mich einfach nicht mehr interessiert hat. Und ich, obwohl ich von diversen Quellen gehört habe, dass es immer noch eine extrem gute Serie sein soll, kann es auch nicht rational erklären, aber es interessiert mich einfach nicht mehr. Und das finde ich auch schade, weil ich auch Kevin Spacey-Fanboy bin. Aber nein.
Aber darf ich dann weitermachen, ganz kurz, weil da möchte ich das auch kurz aufgreifen, was du was zu diesem Phänomen sagen, das du da beschreibst, dass man teilweise Serien nicht weiterguckt, die aber eigentlich super sind und auch ein gutes Niveau haben. Also ich habe ja auf jeden Fall auch aufgehört, genauso wie wahrscheinlich du auf jeden Fall, Dr. Snips, mit The Walking Dead auch spontan in der letzten Staffel und aber auch ohne irgendwie dem eine Träne nachzuweinen.
Ja.
Obwohl ich natürlich froh war, dass der Governor endlich gestorben ist. Spoiler. Des Weiteren, und da kommen wir jetzt zu dem, weiß ich nicht, wenn man jetzt gerade abend anfängt, das zu gucken, gut, bitte. Auf jeden Fall Boardwalk Empire und Mad Men, was auf jeden Fall beides zwei eigentlich so High-Profile-Serien sind, auf HBO und AMC, glaube ich, jeweils. Die habe ich aber einfach auch irgendwann aufgehört zu gucken und das ist so ein bisschen genauso, House of Cards habe ich auch die erste Staffel geguckt und ich hatte bei dieser Serie einfach das Gefühl, ich habe jetzt alles gesehen. Ihr könnt jetzt über 50 Staffeln natürlich noch mehr Drama erzeugen, noch mehr Storylines euch ausdenken und irgendwelche neuen Probleme und Konflikte schaffen, aber irgendwie habe ich trotzdem bei den Serien das Gefühl, ich habe das alles gesehen, ich habe es verstanden irgendwie, brauche ich nicht mehr. Und deswegen habe ich da einfach irgendwann aufgehört. Das hat aber nichts mit der Qualität der Serie zu tun. Es war dann einfach weg.
Das ist ein guter Punkt. Dieses Gefühl, ich habe alles gesehen, was ich sehen muss. Ich habe abgeschlossen mit diesem Universum und ich
gehe
jetzt auf was Neues. Ich habe Bock auf was Neues.
Genau,
das ist vielleicht bei mir auch der Grund. Ja.
Dieses Gefühl stellt sich ja auch vor allem ein, wenn du nicht das Gefühl hast, dass die Serie schon ein Vorkonzept hat, das irgendwann zu Ende gebracht wird, sondern dass die einfach immer weiter jetzt einfach weiter produziert wird, um eben einfach mehr Geld damit zu machen und irgendwann denkst du dir so, ja okay, aber irgendwie, ich habe das alles gesehen, ich finde auch, also das sind so die Punkte, man kann sagen, einmal die Serie ist einfach scheiße geworden, das finde ich ist ganz stark, bei How I Met Your Mother so gewesen, bei The Walking Dead, bei Heroes unglaublich stark, also ich habe Heroes, die erste Staffel finde ich brillant, also für die technischen Mittel, die haben,
geliebt.
Ich finde die geht super gut rein, so da hängst du wirklich am Bildschirm, geile Cliffhanger, irgendwie coole Charaktere, so super spannend. Zweite Staffel ist in Ordnung, dritte zwei Folgen geguckt, alle Charaktere waren auf einmal anders geschrieben, hatten andere Motivationen, haben andere Allianzen gebildet, war ich sofort raus. Und das sind halt die Sachen quasi, genau, die richtig schlecht geworden sind. Dann ist dieses, der Gag ist ausgereizt, ist ein Punkt und das finde ich ist einfach, The Big Bang Theory ist das perfekte Beispiel. Ich finde, The Big Bang Theory ist an sich eine geniale Idee, eine coole Serie.
Ich habe die schon immer so gehasst.
Und am Anfang kamen die auch in einer guten Zeit so, wo dieser Internet-Nerd-Meme-Hype angezogen hat, aber noch nicht auf dem Level war, auf dem er jetzt ist.
Und das war eigentlich brillant.
Genau, und das fand ich eigentlich so da auch gut, aber da denkt man sich auch so, ja Leute, ich habe über alle Gags irgendwie schon gelacht, die es hier gibt. Und Castle ist auch so eine Serie, ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt, das ist so eine Serie. Habe ich, glaube ich, zwei Staffeln geguckt. Aber das ist auch wirklich nur so, und das gibt's auch so, diese Junkfood-Serien. Du bist irgendwie so dran, kennst die Charaktere, guckst weiter, aber denkst dir irgendwann, ey, was mache ich hier eigentlich? Hier kriege ich ja irgendwie gar nichts erzählt. Und das haben ganz viele Serien, dass du dir eigentlich am Ende so denkst, was ist denn hier los? Auch eine von mir geliebte Serie, Adventure Time, finde ich, ist wirklich eine brillante Serie, so eine Cartoon-Serie irgendwie für Erwachsene, aber auch für Kinder, die super geil geschrieben ist, aber auch irgendwann halt der Gag vorbei. Und aber eine Sache noch, sind Füller-Episoden. Ich glaube, das ist was es in Animes gibt. Ich habe lange One Piece geguckt und da haben die aber zwischen den guten Story-Strängen halt immer irgendwelche Füller-Episoden. Dann dachte ich mir so, okay, Leute, ich bin raus. Außerdem gibt es davon 600 Folgen. Bitte nicht.
Das ist vollkommen unnötig.
Und deswegen ist es eben gut, wenn du halt kurze Sachen hast, wie zum Beispiel True Detective, Serie, die dieses Jahr rausgekommen ist, die meiner Meinung nach wirklich brillant ist und es auch eigentlich in meine Top 3 der Serien schafft, wenn wir da mal gleich drüber reden können.
Lass da mal hinkommen.
Genau, die hat 8 Folgen, ist eine abgeschlossene Geschichte und da bin ich irgendwie dann mit an Bord, weil ich weiß, okay, hier hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht und ist auch auf eine Art unter Zeitdruck mir diese Geschichte so gut es geht, erzählen zu müssen. Und das finde ich einmal wie viele andere Serien. Was sind denn eure so die besten Serien für euch?
Also ich kann und muss die aufteilen in Comedy und Nicht-Comedy. Ich gucke so ziemlich jede amerikanische Comedy-Serie, die so ein bisschen abseits des Mainstream liegt. Also ich bin da so ein bisschen der Hipster. Da sind meine Lieblingsserien auf jeden Fall Party Down vom Starz Network. Ist meine absolute Lieblingsserie aller Zeiten, was Comedy angeht. Also wirklich mit Abstand. Gibt es auch nur 2 Staffeln von 20 Folgen.
So, kommt eine dritte Ende des Jahres.
Das hast du, das ist eine 15-Minuten-Serie, also ohne Werbung, 11 Minuten pro Folge. Und dann noch It's Always Sunny in Philadelphia von FX, wäre meine dritte Lieblings-Comedy-Serie. Die ist zwar mittlerweile, gibt es da 9 Staffeln von und es wird auch noch mindestens 3 weitere geben, aber die finde ich immer noch geil. Also da habe ich auf jeden Fall nicht das Interesse verloren und da hatte ich auch nicht das Gefühl, dass alles ausgelutscht ist. Und von ernsten Serien ist meine Lieblingsserie Justified mit Timothy Olyphant. So ein gritty Südstaaten-Drama, Detective-Scheiß, finde ich richtig geil. Es gibt eine Serie, die heißt Terriers, die wurde nach der ersten Staffel abgesetzt. Das ist eine der besten Staffeln, die ich jemals gesehen habe. Also wirklich genial, kann ich allen empfehlen. Und Breaking Bad muss ich doch auch mit reinnehmen. Also soweit meine Top-Serie.
Ja, ist natürlich clever, dass Dr. Snips ist ein Fuchs, der sich nicht festlegen kann. Deswegen mit Comedy und ernsthafteren Serien. Das hätte mir natürlich auch weitergeholfen. Aber ich will es jetzt einfach, mach's kurz. Ich sage einfach 3 Serien, die mir gut gefallen. Als allererstes muss ich auf jeden Fall Vikings nennen. Werde ich auch noch sagen, warum. Flight of the Conchords, so All-Time-Favorite. Ist einfach immer wieder eine Feel-Good-Serie, die ich mir angucken kann, wenn es mal draußen regnet und man selber ist auch nicht so ganz auf der Höhe. Nee, ist einfach eine herrliche, ist einfach die beste Comedy-Serie meiner Meinung nach. Und dann auch noch, muss ich auch Justified tatsächlich nennen, auch wenn die letzte Staffel eher nicht so der Renner war, aber auch einfach eine coole Crime-Serie, die man sich auch so geben kann. Und dann sage ich trotzdem auch noch Party Down als Comedy. Dann habe ich 2 ernsthafte und 2 lustige Serien genannt, das passt dann. Das ist auf jeden Fall bei mir vorne. Und bei Vikings muss ich auch mal sagen, ganz klar aus dem Grund, ob wenn man meinen kann, dass, also der Titel ist natürlich für manch einen schon abschreckend und das ist irgendwie, sei irgendwie stumpf. Vikings für mich ganz klar vorne. Und auch angenehmer zu gucken als die meisten Dramen, Seriendramen, einfach weil der Protagonist so meines Erachtens nach somit der intelligenteste Figur innerhalb einer Serie ist, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Und das macht es für mich sehr angenehm zu gucken. Und einfach, ich glaube, weil diese Figur auch einfach intelligenter ist als alle anderen Figuren aus anderen Serien, ist das Pacing auch angenehmer, weil man einfach nicht sich 2 Folgen damit beschäftigt, irgendwelchen Quatsch auszuklamüsern, sondern es werden einfach, wofür manche Serien 4 Folgen brauchen, dafür braucht Vikings halt eine. Und das ist einfach angenehm. Es hat ein gutes Pacing, du bist immer unterhalten, du hast keine Folge, wo du sagst, nee, das war jetzt ein Füller, gibt's bei Vikings nicht. Es ist einfach hammercool und macht einfach immer Spaß zu gucken, ich bin immer gut zu unterhalten.
Ja. Da kann ich nahtlos anfügen. Auf jeden Fall, Vikings ist bei mir nämlich auch mit auf der Liste. Auf jeden Fall. Und dann so beste Comedy-Show würde ich vielleicht tatsächlich einfach was, eine Mischung aus euren beiden. Also ich finde Party Down ist schon richtig geil, Flight of the Conchords ist auch richtig geil, aber auf eine andere Art und Weise. So einfach nur von Witzigkeit her würde ich auf jeden Fall eher Party Down sagen auch. Und was natürlich bei mir absolut nicht fehlen kann, weil ich es früher wahnsinnig viel geguckt habe, immer noch ab und zu gucke und meiner Meinung nach eine der besten Serien ever überhaupt ist, ist natürlich Gargoyles. Jeder, der mich kennt, weiß das. Das ist einfach nice. Herrlich, herrlich geil und gut. Und man kann sich es immer noch hammer angucken. Und das ist vielleicht sogar absolut meine Lieblingsserie of all time, würde ich mal sagen.
Ja. Okay, bei mir sind folgende Serien sehr gut, und zwar Cowboy Bebop, That 70s Show und True Detective. Und meine absolute Lieblingsserie ist, Cowboy Bebop.
Sing mein Song.
Ja, genau. Cowboy Bebop ist eine Anime-Serie aus den 90ern und die geht darum, dass so Bounty Hunters im Weltraum versuchen halt Kopfgeld einzusammeln und jagen Leute. Und gleichzeitig ist die Serie nur von einem super coolen Jazz-Soundtrack untermalt und hat irgendwie das coolste Setting, was ich je gesehen habe. Alle Städte sehen super geil aus, die Charaktere sind sau cool und jede Folge, also die Folgen bauen nicht alle aufeinander auf. Es gibt, 23 Folgen. Eine Folge ist irgendwie eine krasse Detektivgeschichte, die andere ist total actionmäßig. Es gibt die sehr berühmte Folge Mushroom Samba, wo die Leute Pilze fressen und in der Wüste sind und einfach nur Halluzinationen haben. Es gibt eine Folge, da finden sie ein Video und haben aber keinen Videorekorder und müssen deswegen auf die Erde fliegen, die komplett überschwemmt ist und laufen durch so ein überschwemmtes Museum, um endlich wieder einen Videorekorder zu haben. Das ist ganz komisch, aber super geil. Und ich kenne ganz viele Leute, die nicht gesehen haben, vielleicht auch, weil sie keine Animes gucken. Seitdem ich die Serie gesehen habe, suche ich immer noch nach irgendwas, das so ist wie Cowboy Bebop. Es gibt für mich nichts. Also ich habe noch nichts gesehen, was noch so ist. Das ist vom Style, von den Dialogen, von den Charakteren wirklich unglaublich und wird von mir super abgehypt. That 70 Show ist bei mir auf dem zweiten Platz, weil ich kann immer gar nicht. Ich kann irgendwie immer gar nicht. Also es hat mich an Serien rangeführt und auch an Serien auf Englisch gucken. Das ist die erste Serie, die ich auf Englisch mir angeguckt habe. Ich mochte das schon immer auf Super RTL auf Deutsch und habe dann halt damals noch, bevor man noch viel streamen konnte, halt dann irgendwann mal die Folgen halt auf Englisch geguckt und hat mich auch, hat auch meinen englischen Sprachschatz total erweitert, vor allem halt so Colloquial Englisch, was ich damals halt nicht so richtig wusste, wie die Leute halt wirklich Englisch miteinander reden, obwohl die natürlich in den 70er Jahren da sind und nicht heutzutage. Ja. Aber ich finde, die Serie schafft vieles perfekt, obwohl man gar nicht immer sagen kann, was das Geilste ist, weil in 200 Folgen passiert immer das Gleiche. Die sitzen immer bei sich, so Jugendliche, junge Erwachsene in den 70ern, sitzen im Keller und beleidigen sich gegenseitig, machen dumme Witze und es funktioniert bis auf die 8. Staffel, würde ich sagen, über alle Folgen. Du kannst aus jeder Staffel eine Folge reingucken, bist direkt so zu Hause und hat so dieses Wohlfühl-Feeling für mich. Die perfekte Serie, um irgendwie, weiß nicht, dabei was zu essen oder sowas, einmal wieder Folge reinzumachen, sich herrlich zu beömmeln. Und ist echt super. Und auf dem 3. Platz habe ich echt überlegt, True Detective kann ich vielleicht noch nicht so ganz bewerten, weil das noch aus diesem Jahr rausgekommen ist. Aber was ich sagen muss, was True Detective perfekt gemacht hat, und das hat keine andere Serie geschafft, auch die wir bis jetzt hier besprochen haben, ist einfach, ich habe angefangen, das zu gucken und war sofort drin, weil Rust, der Hauptcharakter, irgendwie so geil ist und so eine abstruse, coole, dunkle Weltsicht hat, die so düster ist und dir da quasi so aufgebürdet wird, dass ich, weiß nicht, mich sofort verloren habe und ich musste das weitergucken. Ich musste wissen, was da passiert. Die war irgendwie genial gemacht, genial gedreht und auf so einem, von der Machart irgendwie so auf so einem Höhepunkt für mich. Nicht ganz reingeschafft haben es. Flight of the Conchords würde ich sagen, weiß ich nicht so genau, hat halt The 70 Show hat halt diesen Comedy-Spot bei mir, aber ist auch eine super Serie. Ich finde auch Scrubs ziemlich geil, muss ich sagen. Ist nicht meine
Alter-Version. Früher habe ich auch drüber nachgedacht, tatsächlich.
Super, also richtig, richtig geile Comedy-Serie. Und dann gibt es halt noch die alten, ja, die Klassiker Game of Thrones und Breaking Bad. Bei Game of Thrones wanke ich immer ein bisschen. Ich finde es sehr cool, darüber zu reden, aber finde die Serie halt so ihre Stärken und ihre Schwächen. Und Breaking Bad, muss ich sagen, ich fand die letzte Staffel sehr gut, aber ich bin da irgendwie so im Nachhinein weiß ich eigentlich gar nicht, wie doll mich das jetzt doch so gekickt hat. Und das merke ich bei vielen Serien im Nachhinein, dass ich gar nicht so weiß, hätte ich das jetzt gucken müssen? Ich finde, es gibt wenig Serien, die man wirklich Leuten empfehlen kann, wo man sagen muss, du musst das gucken. Das ist überhaupt bei mir. Bei allen irgendwie The Wire bin ich nicht reingekommen. Egal, das sind auf jeden Fall meine. Das sind auf jeden Fall meine drei Serien.
Für True Detective auf jeden Fall die Sache, es ist ja oft schwierig, Sachen zu empfehlen, weil man immer so, man weiß nicht, irgendwie da und da gibt es so einen Punkt, wo man sagen kann, okay, das könnte jemandem nicht gefallen, aber auch True Detective mich auch so einfach eine der wenigen Serien, wo ich einfach ohne mit der Wimpel zu zucken sagen würde, guck dir das an.
Ja,
so.
Was ich noch zu sagen. Wenn
du es nicht magst, ist es dein Fehler. Also das ist auch der Punkt.
Was ich noch zu The 70s Show vielleicht loswerden wollte. Ich meine, wir haben das ja früher echt gesuchtet auch einfach. Also ich will nicht wissen, wie oft ich davon schon jede einzelne Folge gesehen habe.
Ich auch nicht.
Und, aber das ist eine der wenigen Serien bei mir auch, wo das halt völlig scheißegal ist. So, auch wenn ich zu 100% weiß, was in dieser Folge passiert, kann ich mir das trotzdem geben und muss immer wieder feiern.
Aber ja, weiß ich nicht. Vergesst einfach wahrscheinlich die Chemie da zwischen den Charakteren, obwohl die Gags oft so dumm sind, aber auch wirklich, wenn Ashton Kutcher ist da in der Rolle seines Lebens, hat noch nie sowas gemacht, was so ist. Kelso, da wird der lustigste Typ, den ich je gesehen habe. Das ist unglaublich. Gut, dann kommen wir...
Warte, ganz kurz. Ich habe vergessen, einen Witz zu bringen, den ich mir aufgeschrieben hatte, zu meinen Lieblingsserien. Meine Lieblingsserien sind natürlich eigentlich Mord ist ihr Hobby, ein Colt für alle Fälle und Bonanza. Also das
ist, und unsere kleine Farm.
Und Renegade natürlich.
Renegade. Er macht da einen Fehler.
Er meint Kopf. Legte sich mit Kopf an, die Seiten gewechselt.
Dann kommen wir zur letzten... Kategorien in diesem Podcast und das ist der Film des Monats und da haben wir das Konzept ein bisschen überarbeitet, weil ich damals sagte, irgendwie müssen wir ja auch einen Film des Monats rausfinden.
Wir sind in der Vergangenheit zurückgereist.
Genau, wir reisen jetzt nämlich nochmal in die Vergangenheit und wenden das auch auf den letzten Monat an und zwar funktioniert es jetzt folgendermaßen. Wir vergeben jeder Punkte für den Film des Monats und die Staffelung ist 5 Punkte, 3 Punkte, 2 Punkte, 1 Punkt. Heute ist es 5, 3, 2, 1, 0, weil wir 5 Filme hatten diesen Monat. Und im letzten Monat, wie ihr euch bestimmt erinnern könnt, hatten wir Out of the Furnace, Dom Hemingway, Snowpiercer und Fruitvale Station. Und die werden dann da zusammengerechnet. Und jetzt muss man sagen, dass zu Unrecht, weil Fruitvale Station der beste Film letzten Monats war, ist es Snowpiercer, unser Film des Monats, mit 16 Punkten. Danach kommt Out of the Furnace mit 13, dann Fruitvale Station mit 11 Punkten. Und Dom Hemingway hat 4 Punkte gekriegt auf dem letzten Platz von uns allen.
Also das Minimum.
Einen Punkt bekommen. Und genau diesen Monat hatten wir.
Seid ihr live dabei? Einfach.
Genau, diesmal könnt ihr live dabei sein. Wir hatten folgende Filme. Wir haben uns The Battery angeguckt oder Ben and Mickey vs. The Dead. Zwei Kiffer-Baseball-Kollegen in der Postapokalypse hängen viel rum und am Ende ist die Scheiße ganz schön am Dampfen.
Das hat die Band noch nicht gehört.
Orlando Bloom und Forrest Whitaker in Südafrika versuchen, die Ethno-Bombe zu entschärfen.
Also ich dachte, das wären auch kiffende Baseballspieler.
Das kam einem manchmal ein bisschen so vor, ja.
Godzilla, da ist sehr schwer zu beschreiben, worum es da geht. Da kann sich, glaube ich, niemand richtig was drunter vorstellen. Enemy, Jake Gyllenhaal, spielt sich selbst. Und jetzt
und noch X-Men. Anderen.
Und jetzt X-Men Days of Future Past. Und dann würde ich mal die Runde machen. Bewertet mal die Filme, gebt mal eure Punkte ab und dann notiere ich mir die.
Soll ich mal anfangen?
Ja, ja, fang mal an.
Ja, bitte.
Also ich fange mal von unten an. Und 0 Punkte ist jetzt vielleicht nicht die Riesenüberraschung, aber aufgrund des Frustes, den ich in mir trage und Enemy. Ich sehe das so ein bisschen als digitales Teeren und Federn von Bryan Singer, 0 Punkte für X-Men von mir.
Ja. Ooh, X-Men.
Zero point. Ja. 1 Punkt greifen Forrest Whitaker und Orlando Bloom in Südafrika ab. Also 1 Punkt für Zulu. 2 Punkte gibt es von mir für The Battery.
Ja.
Mickey und der andere kämpfen gegen die Leute. 3 Punkte Godzilla und für mich tatsächlich im Nachhinein habe ich auch lange überlegt, ob Godzilla oder Enemy Platz 1 wird bei mir, aber ich fand im Nachhinein diesen Film echt ziemlich cool, habe vor, den demnächst nochmal zu gucken. 5 Punkte für Enemy von mir.
Ja.
Dr. Loco. Soll ich weitermachen? Ja, oder bitte. Okay. Für mich auf dem letzten Platz Zulu mit 0 Punkten. Mhm. Danach kommen unsere beiden Hollywood-Blockbuster, X-Men und Godzilla, die für mich relativ auf einer Stufe stehen. Aber ich gebe X-Men 1 Punkt und Godzilla 2, weil ich, glaube ich, bei Godzilla mehr Spaß im Kino hatte.
Was hast du denn gemacht?
Godzilla.
3 Punkte gibt es für mich für Enemy, weil ich den einfach super interessant fand, aber nicht das Bedürfnis habe, ihn nochmal zu gucken. Und mein persönlicher Film des Monats ist The Battery, weil ich den einfach mit Abstand am meisten genossen habe von all diesen Filmen. Ich fand den richtig cool, von vorne bis hinten. Und da 5 Punkte für The Battery.
Okay. Dr. Loco.
5 Punkte für mich. 0 Punkte für Zulu.
Ja.
Ich mach's schmerzlos. The Battery, auch wenn independent und Lo-Fi und keine Kohle, für mich am Ende doch, aber belanglos irgendwie. 1 Punkt. Enemy. Drö. Point. Moment, jetzt bin ich einen vergessen. X-Men 2, ja. Enemy 3, Godzilla, für mich der Gewinner, auch wenn es Popcorn-Kino ist, was einfach Effekthascherei betreibt, 2 Stunden lang. Ja, einfach trotzdem am meisten Punkte von mir diesen Monat. Fertig, aus Ende. Enemy trotzdem guter Film.
Ja. Bei mir gibt es 0 Punkte, auch für Zulu. Wirklich ganz schrecklicher Film. Dann 1 Punkt für Godzilla, den ich wirklich nicht empfehlen kann. Ich habe mich echt unendlich gelangweilt im Kino, als ich den gesehen habe.
Digga, du buddelst seit 30 Jahren, hast nicht einmal Fossilien gesehen. Deine Meinung.
2 Punkte gibt es bei mir für The Battery. Mochte ich gerne. Ich finde, da steht natürlich immer dieses Ding drüber, dass der nur $6,000 gekostet hat. Deswegen kriegt ihr so Benefit of the Doubt irgendwie. Das ist so ein bisschen der Liebling trotzdem, finde ich. Also es wird ein super Film auf jeden Fall angucken. 3 tatsächlich für Days of Future Past. Und auch 5 Punkte für Enemy, und das ist eigentlich ein komisches Ergebnis, die haben mir echt schwer getan diese Woche, weil ich nicht so richtig wusste, aber irgendwie hat mich der ja am meisten gekriegt, dadurch, dass ich da eben viel drüber nachgedacht habe.
Ich finde, der ist schon einfach so am interessantesten auf jeden Fall von den Filmen.
Das auf jeden Fall, also ich, absolut. Für mich ist es auch so schwierig, da die Spitzenpunkte zu vergeben, weil auf eine Weise, finde ich, ist natürlich Enemy der bessere Film. Aber wir haben ja letzte Woche über die Mankos gesprochen und da muss ich am Ende sagen, ist für mich Godzilla eher, wenn es um eine Empfehlung geht, bevor ich mich irgendwie verzettel und mich in Teufels Küche bringe, sage ich lieber Godzilla als Enemy.
Am Ende beschwert sich einer.
Aber damit stehst du leider alleine auf weiter Flur, denn nachdem ich das jetzt alles durch den Rechenschieber gejagt habe,
eins im Sist.
Hast du auch ein Ergebnis? Oder?
Ist, der schlechteste Film ist Zulu in unserer Auffassung, der hat nur 1 Punkt bekommen. Von wem?
Von mir.
Ach ja, stimmt, du wolltest echt so scheiße.
Ich muss ja X-Men neu geben.
Genau.
Brian.
Der folgt auch auf Zulu. Der hat von uns 6 Punkte bekommen, X-Men Days of Future Past. Danach kommt The Battery mit 10 Punkten. Dann Godzilla mit 11 und Enemy hat von uns 16 Punkte bekommen und ist damit unser Film des Monats.
Damit kann ich leben.
Schön. Sehr gut.
Ich auch.
Ja.
Dann würde ich sagen, beenden wir diesen wahrscheinlich relativ langen Pencast und hören uns nächste Woche wieder. Aber ihr könnt ja uns gerne Leserpost schreiben. Wir verlesen jeden Brief und den Podcast kommentieren auf YouTube oder auf drpeng.de. Wir sind da bitte, auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Und dann würde ich sagen, sind wir raus und bis zum nächsten Mal.
Sayonara.
Tschüss. Tschüss.